Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Hochmobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zu einer weiteren Sondereinschaltung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Samstag, dem 18. April 2026. Optimismus ist Pflicht, gerade in turbulenten, in ungewissen, in unsicheren Zeiten, denn eines ist sicher, es kann nicht immer nur bergauf, aber es kann eben auch nicht immer nur bergab gehen. Und das Antalya Diplomacy Forum ist so etwas wie ein trotziges Statement, wie die Bekräftigung der Tatsache, dass eben gerade dann, wenn es draußen stürmt, wenn es Konflikte gibt und Kriege, dass man dann erst recht miteinander reden muss. Und dieses Forum ist ein großer Erfolg für die türkische Regierung. Es ist stetig gewachsen, zum ersten Mal durchgeführt, noch während der Covid-Pandemie 2020. Mittlerweile über 5000 Teilnehmer aus mehr als 150 Ländern. Viele Regierungsdelegationen sind hier, Regierungschefs, Außenminister, ganz gewichtige Figuren auf der Weltbühne. Heute zum Beispiel haben wir gehört den türkischen Außenminister Hakan Fidan und den russischen, ja, Dinosaurier der Außenpolitik, Sergei Lavrov, mit interessanten und zum Teil auch wehmütigen Anklängen. Ich werde darauf zu sprechen kommen. Das Bemühen, die Diplomatie wieder nach vorne zu bringen, ist das Bestreben dieser Tagung. Und seit fast von Anfang an sind auch die Schweizer dabei, Außenminister Ignazio Cassis, mit dem ich mich unterhalten habe, Leuten aus seiner Delegation. Er ist schon beim zweiten Mal dieser Tagung hier in Antalya gewesen und er hat uns gesagt, dass eben das Wachstum, die Ausstrahlung stets zugenommen habe. Und man kann davon ausgehen, dass in Zukunft noch mehr Vertreter, vor allem auch aus der westlichen Welt, aus Europa kommen werden. Die gab es auch. Wir haben Delegationen aus Luxemburg, aus der Slowakei, aus Schweden gesehen. Aber sozusagen die erste Gilde da aus der EU, die hat sich hier noch nicht blicken lassen. Vielleicht auch deshalb nicht, weil man eben aus moralistischer Geringschätzung der eben nicht so demokratischen Regierung Erdogan da nicht die Referenz erweisen möchte. Doch dieser Moralismus ist meines Erachtens die ganz große Denkblockade, ja geradezu eine Geisteskrankheit, die wir heute vor allem im Westen und in Europa pflegen, nämlich diesen zwanghaften Drang, alles immer nach Gut und Böse beurteilen zu müssen, gar nicht mehr sachlich neutrale, objektive Beurteilungen, Standortbestimmungen vornehmen zu können, sondern immer nur als Schiedsrichter sich da aufzuspielen, hier wir die Guten, dort die Bösen. Das führt nicht zum Frieden, das führt zum Unfrieden, das führt zur Selbstherrlichkeit, zur Selbstgerechtigkeit und hat mit Diplomatie überhaupt nichts zu tun. In der Diplomatie müssen Sie eben unter Umständen auch dem Teufel die Hand schütteln, um ein besseres Resultat zu erzielen. Darum bin ich ein großer Befürworter und finde es sehr, sehr gut, dass wir immer mehr solche Foren haben, denn je mehr Konflikte es gibt, je mehr Kriege, desto größer wird eben auch das Bedürfnis, die Diplomatie zurückzubringen. Das ist das Merkmal unserer Zeit, das spüren wir hier. Die alte Weltordnung, diese scheinheilige, auch heuchlerische Weltordnung zerfällt. Das Falsche, das Faule bricht zusammen, die Ehrlichkeit kehrt zurück. Ja, und die Ehrlichkeit, auch wenn man das nicht gerne hört, ist eben die Realität der nationalen Interessen. Früher hat man das gern überzuckert mit eben internationalen Regeln, mit der regelbasierten Ordnung, die oft genug eben auch nur Ausdruck bestimmter nationaler Interessen war. Das fällt zusehends dahin und jetzt stehen sich halt diese Mächte ungeschminkt gegenüber. Das sieht nicht schön aus, aber es ist wenigstens die Wirklichkeit. Und wenn eben die Realität kommt und wenn man bereit ist, die Realität auch wieder zu anerkennen, dann ist das schon ein erster Schritt hin zu vernünftigeren, tragfähigeren Verhältnissen. Denn ich glaube, wir sind uns einig, auf Lügen und auf Selbsttäuschungen, auf Illusionen kann man vielleicht eine Zeit lang irgendetwas aufbauen, aber sicherlich nicht auf Dauer. Und im Moment ist dieser Zerfallsprozess im Säurebad der Wirklichkeit zu besichtigen und auch zu erdulden und natürlich auch immer wieder versuche, den Ausweg zu finden. Und es geht nicht ohne Diplomatie. Das ist das, was wir heute sehen. Nach 30 Jahren unilateraler Alleinherrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, damit ist es vorbei. Die Russen, die Chinesen, die Inder, sie haben sich alle erholt, sind stärker geworden. Auch die Türken, der sogenannte globale Süden, die wollen sich nicht einfach nur diktieren lassen vom Westen, was sie zu tun und zu lassen haben. Die sind auch nicht bereit, da diese permanenten Gardinenpredigten und die ausgerollten Zeigefinger da kopfnickend entgegenzunehmen. Nein, sie wollen mitwirken, sie wollen auch die Probleme, die entstehen, lösen. Sie wollen eine Weltordnung, in der nicht nur die Westler, die Amerikaner den Ton angeben, sondern eben auch die anderen Staaten gehört werden. Ganz wichtig, und die Schweiz könnte ja hier, wenn sie denn wieder zurückkehrt zu ihrer vollen Neutralität, eine vielleicht noch universalere, eine noch umgreifendere, weltoffene Rolle spielen, denn anders als die Türkei ist die Schweiz zum Glück weder eine regionale noch eine lokale Großmacht. Wir sind keine Bedrohung, wir haben keine geopolitischen Interessen in dem Sinn, sondern wir sind ein Land, das mit seiner Neutralität eigentlich prädestiniert wäre, in dieser aufgewühlten Welt eine ganz besondere, wertvolle Rolle zu spielen. Eine Rolle, die eben auch den Nutzen der Schweiz in den Augen der Großen unterstützen, unterstreichen könnte, mit dem Resultat, dass dann eben auch die Großen ein Motiv haben, die Schweiz zu schützen, weil sie eben diesen Nutzen bringt. Das lernt man, das habe ich gelernt hier an diesen zwei Tagen in Antalya. Und ich habe aus meinen Gesprächen mit der schweizerischen Delegation doch heraushören können, vielleicht ist da auch etwas Wunschdenken dabei, dass man auf Seiten unserer Außenpolitik das auch sieht und dass man gemerkt hat, dass dieser Zusammenbruch, dieser ja, lottrig geworden und auf Selbsttäuschungen, auch auf Lebenslügen aufgebauten Weltordnung, dass das für die Schweiz eben auch eine Chance ist, als neutrales Land, aber dann muss man eben auch die Kraft haben, neutral zu sein und dann gelegentlich die Kritik, nicht zuletzt von den Nachbarn, auszuhalten. Die einen natürlich immer auf die eigene Seite ziehen wollen. Deshalb ist die Neutralität eine Politik für Leute mit Rückgrat, mit Grundsätzen und mit Stammvermögen. Denn gerade wenn es Krieg gibt, Konflikte, ja, dann hat die Neutralität einen schweren Stand, weil alle Konfliktparteien möchten natürlich, dass der Neutrale sich auf ihre Seite schlägt. Und wenn du neutral bist in Zeiten des Krieges, dann stehst du, dann sitzt du, dann fällst du zwischen alle Stühle und dann musst du eben dich auf dich selber, auf deine Eigenständigkeit verlassen können. Hoffen wir, dass dieses Motta-Moment in Erinnerung an den großen Schweizer Außenminister aus dem Kanton Tessin auch im Bundeshaus wirken und leuchten möge. Die Schweiz also muss aus dieser Konferenz die Erkenntnis mit nach Hause nehmen, dass wir die Neutralität zu pflegen haben, dass die Diplomatie etwas ganz Wichtiges ist, gerade dann, wenn internationale Bündnisse keinen Schutz mehr bieten, wenn die internationalen Regeln als heuchlerisch entlarvt sind und nicht mehr akzeptiert werden und wenn alle daran arbeiten müssen, ein neues System, einen neuen Modus vivendi der Zusammenarbeit zu finden. Gerade dann braucht es Länder, so wie noch nie, wie die Schweiz, die eben geeignet sind, dass alle zusammenkommen. Hier in Antalya haben wir eine beachtliche Vielfalt von Positionen erlebt. Den ukrainischen Außenminister, den russischen Außenminister, das haben wir in dieser Form in der Schweiz so noch nie gesehen, an einer gleichen Veranstaltung in letzter Zeit. Auch das World Economic Forum hatte diese Universalität überhaupt nicht mehr. Auch unsere Außenpolitik mit Schlagseite. Hier ist es möglich im Nahen Osten, dann doch etwas einseitigere Perspektiven. Da merkt man natürlich, da ist die Türkei entschuldigt, dass sie selber ja eine regionale Hegemonialmacht ist oder sein will. Und deshalb ergeben sich da natürlich auch Verantwortungen und Belastungen, die nicht so leicht abzuschütteln sind. Also gerade wenn es darum ginge, in dieser hochexplosiven Zone des Nahen Ostens Ausgleich und Frieden zu schaffen, wären Länder wie die Schweiz prädestiniert. Aber im Moment sind sie weit, weit hinten in der Rangliste. Wir sehen, dass die aktuellen Iran-Verhandlungen in Pakistan stattfinden. Die Türkei hat sich eben wieder angepriesen als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Das wären natürlich alles Fragen gewesen, zu denen man sich an die Schweiz gewandt hätte. Da müssen wir wieder an Statur gewinnen. Das ist hier auch deutlich geworden. Der Bedeutungsverlust der Schweiz als internationale Plattform der Konfliktschlichtung. Und ich sage das nicht aus dem wichtigtuerischen Drang heraus, dass unsere Diplomatie eine Paraderolle spielen sollte. Ganz im Gegenteil, wir sollten sehr diskret im Hintergrund bleiben und sie auch nicht in den Vordergrund rücken. Aber als Land, als neutrales Land eben die Plattform, den Hintergrund, den Begegnungsort stellen, der eben wichtig ist, damit solche Durchbrüche, solche Gespräche zustande kommen können. Rekapitulieren wir, was heute gesagt wurde von den beiden wichtigsten Panelisten, von den wichtigsten Politikern, die heute mit der Öffentlichkeit gesprochen haben, Hakan Fidan, der türkische Außenminister, und Sergej Lavrov. Zuerst Hakan Fidan, ja, auch er sprach über den Kollaps des Multilateralismus, über die Notwendigkeit, wieder ein regelbasiertes System des internationalen Rechts zu finden. Jetzt würden die nationalen Alleingänge dominieren, sozusagen die Raubtiere, über die wir auch schon gesprochen haben. Wichtig mit Blick auf den Nahen Osten, er sagte, dass man hier viel zu sehr immer in der Warteposition passiv geblieben sei. Man habe auf den Hegemon gewartet, vor allem auf die Amerikaner, auf dass sie die Probleme lösen, die einen selber betreffen. Sein Appell, wir müssen uns die eigenen Probleme aneignen, wir müssen die Besitzer unserer Probleme sein und sie auch lösen. Ganz klar die Ambition hier der Türkei als einstige Sachwalterin des mohammedanischen Weltreichs, das dann zusammengebrochen ist unter den Osmanen 1918. Aber eben mit Präsident Erdogan hat hier ein Wiederaufstieg stattgefunden, geradezu ein Wunder am Bosporus. Ungeachtet all der innenpolitischen Verwicklungen hören wir auf, hier selbstgerecht und moralisierend quasi von oben herab scheltend einzuwirken. Nein, es ist eine Tatsache, die Türkei hat ganz massiv an politischem Profil gewonnen, übrigens auch militärisch, ist ja nach wie vor die zweitgrößte Armee in der NATO hinter den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieses Selbstvertrauen ist hier auf den Bühnen zu spüren. Hakan Fidan allerdings ein eloquenter, ein verbindlich, aber auch sehr freundlich und sanftmütig auftretender Politiker mit einer spannenden Laufbahn. Er war ja oberster Entwicklungshelfer der Türkei, sozusagen der DEZA-Chef. Dann haben sie ihn berufen zum Chef des Geheimdienstes, was für eine Wolte. Und jetzt leitet er den diplomatischen Dienst, die Außenpolitik. Und er hat gesagt, klar, die Diplomatie ist wichtig, ist so dringend gefordert wie noch nie. Gegenüber Israel dann weniger diplomatische Aussagen. Da hat man einfach gemerkt, dass die Türken natürlich ganz klar hier auch von der muslimischen Seite her reden. Und der Außenminister, seine Analyse der israelischen Außenpolitik, Israel würde seine legitimen Sicherheitsbedürfnisse missbrauchen für eine territoriale Eroberungspolitik, die eine Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Mittleren Ostens und damit eben der ganzen Welt sei. Und diese Eroberungspolitik sei nicht legitim, die sei nicht zu verantworten, sei auch nicht hinzunehmen. Da müsse sich etwas ändern, das müsse auf neue Bahnen gelenkt werden. Wie das dann genau aussehen könnte, darüber hat er nichts gesagt. Zum Thema Ukraine, da werde man sich von Seiten der Türkei ganz gewiss zur Verfügung stellen, um jetzt eben den etwas eingeschlafenen Verhandlungsprozess wieder in die Gänge zu bringen. Denn Amerika hat momentan andere Sorgen im Nahen Osten, als sich mit der Ukraine und mit Russland auseinanderzusetzen. Bereits im nächsten Sommer werden wir ja dann in Ankara den NATO-Gipfel sehen. Einen NATO-Gipfel, der im Zeichen natürlich heftiger Verwerfungen steht. Man fragt sich angesichts des Irankriegs, ob das westliche Bündnis überhaupt überlebt, wenn wir sehen, was sich da die verschiedenen NATO-Staaten gegenseitig an den Kopf werfen. Grönland, jetzt Iran, das sind natürlich alles Kristallisationspunkte einer NATO-Krise. Aber es zeigt uns Schweizern, den Nicht-NATO-Staaten, dass eben auch solche Bündnisse in aufgewühlter Zeit keine Verlässlichkeit, keinen Schutz bieten, genauso wenig wie das sogenannte Völkerrecht, das da beliebig je nach Interessenlage ausgelegt und auch in Frage gestellt wird. Sergej Lavrov, 22 Jahre ist er schon Außenminister, seit 2004 hat sich die Welt massiv verändert und es war interessant, ihm zuzuhören. Er heißt ja ein Außenpolitiker von großer Statur, ursprünglich sehr drahtig, schlaksig, schlank, jetzt gewichtig, sesselfüllend, auch etwas gravitätisch, mit einem leicht auch Zug ins Schwerfällige, großgewachsen, stapfte er da auf die Bühne, ein wirklicher Saurier der Außenpolitik. Aber man redet über ihn mit größtem Respekt, aber auch auf Seiten der Schweizer Delegation mich etwas umgehört. Viele, die ihn kennen, haben eine Anekdote und zeigen sich anerkennend gegenüber den Kenntnissen, gegenüber der Persönlichkeit dieses Politikers, der eben nicht ein Mann des Ostens sozusagen ist, sondern, das ist ja auch etwas die Tragödie des russisch-europäischen, des russisch-westlichen Verhältnisses, der eben auch ein Mann des Westens und der Westorientierung war. Es gibt ja dieses berühmte Bild von ihm aus Südfrankreich, als er da mit den kurzen Hosen und einem T-Shirt auf einem Stuhl sitzt und auf dem T-Shirt sehen Sie den Namen des modernen Künstlers Basquiat. Ja, solche T-Shirts tragen nicht die Abgesandten Genghis Khans und der asiatischen Horden aus der Steppe, sondern das ist eben auch ein zutiefst verwestlichter Politiker. Und darum vielleicht auch zu erklären, seine Verbitterung, sein Zynismus. Sergej Lavrov enttäuscht über die westliche Politik und ich muss Ihnen sagen, er hat leider gute Gründe, über den Westen enttäuscht zu sein. Er hat einige davon rekapituliert während seines rund zweistündigen Vortrags. Fragen musste man nicht viele stellen. Er hat ausführlich Auskunft gegeben, auch aus der Erinnerung, beeindruckend. Und für mich, die vielleicht schönsten Momente waren, als er ganz am Schluss wehmütig über frühere Begegnungen mit Außenpolitikern gesprochen hat, vor allem Madeleine Albright im Waldorf Astoria Hotel in New York 1995, als man gemeinsam eine Zigarre geraucht habe. Damals sei es noch erlaubt gewesen, Zigarren in öffentlichen Räumen zu rauchen. Mittlerweile sei das ja an vielen Orten verboten, was Lavrov bedauere. Und man hat einfach gemerkt, dass da ein Mann spricht, ein Politiker, der eben diesen zerbrochenen Beziehungen ehrlich nachtrauert, aber natürlich als ausgebuffter Profi, auch als Zyniker und Ironiker das nicht zugeben kann. Aber ein bisschen ist dann eben doch auch durchgeblinzelt, hat es etwas durchgeblitzt, diese wehmütige, nostalgische Note von Sergej Lavrov. Was waren die wichtigsten Themen, die er angesprochen hat? Erstens der Verrat des Westens, hier noch einmal der große Rückblick. Man habe der russischen Seite nach dem Ende der Sowjetunion mündlich Zugeständnisse gemacht, keine NATO-Osterweiterung, darüber hat man sich hinweggesetzt, über die Handschläge, die eben in Russland noch etwas gelten. Dann der Versuch 1999 in Istanbul, die NATO-Osterweiterung vertraglich einzudämmen. Man hat mit der Ukraine und anderen Staaten Verträge unterzeichnet, dass es zwar erlaubt sei, beliebig Militärbündnisse einzugehen, Sicherheitsbündnisse, aber eben nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten, und die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei eben eine Bedrohung für Russland, weil dann eben eine andere Atommacht in unmittelbarer Nähe ihre Zelte aufschlagen könne. Und die Amerikaner würden ja dergleichen nicht akzeptieren bei sich in ihrem unmittelbaren Umfeld. Die Politik der kalten Schulter habe sich fortgesetzt bis 2021, als Präsident Putin noch einmal versucht habe, bevor es dann in der Ukraine zum Schlimmsten kam, diplomatische Zugeständnisse von der westlichen Seite zu erwirken. Aber man habe ihnen, den Russen, gesagt, das könnt ihr vergessen, wir machen unsere Politik und wir können da nicht Rücksicht nehmen auf eure machtpolitischen Interessen. Und so ist es dann eben unter auch westlichem Mitverschulden zur Krise, zum Krieg in der Ukraine geworden. Trump hat das erkannt, darum verhandelt er. Das ist das Gute. Im Moment ist er in anderen Konflikten verstrickt. Dann hat er sich geäußert über die innenpolitische Situation in der Ukraine. Er hat erstaunliche Zitate von Präsident Zelensky in Erinnerung gerufen, als dieser 2014 sich sehr positiv über Russland geäußert habe, über die Notwendigkeit, die russischsprachigen Minderheiten zu schützen, mit Russland einen Frieden herbeizuführen. Mittlerweile redet er ganz anders. Und für Lavrov ist die Ukraine ein Staat, der aufgebaut ist, politisch auf der Unterdrückung alles Russischen, der russischsprachigen Minderheiten im Osten und auf der Verherrlichung des Nazismus, was er anhand des Kults und der Denkmäler um den früheren ja, und auch gesuchten Kriegsverbrecher Stepan Bandera, diesen Ultranationalisten, sichtbar machte. Und dass die Europäische Union in dieser Ukraine sozusagen einen Fahnenträger der europäischen Werte sehe, hat ihn nur zu einem ja, ironisch-zynischen Kopfschütteln veranlasst. Das sei leider die traurige Situation, wie man sie heute erlebe auf dem europäischen Kontinent. Ausführlich sprach er, interessant ausführlich, über die Abwahl des ungarischen Ministerpräsidenten. Da wollte der Moderator wissen, wie sehr es Russland schmerze, dass man da eine europäische Vetomacht verloren habe. Und dann hat Lavrov eine interessante Antwort formuliert. Er hat gesagt, er sehe das ganz anders. Orban sei kein williger Vollstrecker russischer Interessen gewesen, auch kein Handlanger des Kreml. So habe er ihn nicht erlebt, sondern als Vorkämpfer der ungarischen Interessen. Und diese ganze Russland-Verleumdung und diese Russland-Connection, die sei eigentlich nur als Verunglimpfungsinstrument eingesetzt worden von Seiten der EU, um von dem eigentlich zentralen Konflikt abzulenken, um und hier Orban zu destabilisieren. Denn eigentlich sei Orban der Vorkämpfer und Widerstandskämpfer gegen die undemokratische Funktionärsbürokratie Brüssels gewesen. Er habe den Aufstand angeführt der Demokratie gegen die undemokratische Bürokratie in Brüssel. Eine wuchernde Bürokratie, die sich immer mehr ausbreite und demokratische Regeln außer Kraft setze. Und Orban sei sozusagen der Robin Hood, er hat dieses Wort nicht verwendet, aber der Robin Hood jener gewesen, die eben die Bürgerrechte, die Demokratie, auch die nationalen Souveränitäten gegenüber dieser undemokratischen Funktionärsbürokratie hochgehalten und verteidigt habe. Und deshalb habe man ihn dermaßen bekämpft, deshalb habe man ihn verleumdet, deshalb habe man ihm unterstellt, er sei da ein Gegenspieler und ein Handlanger Russlands. Dass Ungarn mit ukrainischen Interessen in Konflikt kam, begründete Lavrov damit, dass eben Selenskyj tatsächlich die Gaslieferungen, die Öllieferungen über die Druzhba, die Freundschaftspipeline, nach Ungarn unterbunden habe. Und Selenskyj habe nach Aussage des russischen Außenministers auch unabhängige Kontrollen verhindert, die eben diese Pipeline-Sperrungen hätten verifizieren sollen. Also, in Ungarn ging es nicht darum, russische Interessen zu vertreten, sondern Orban sei der Freiheits- und Widerstandskämpfer gegen die Bürokratie, der Vorkämpfer der Demokratie gegen die Bürokratie gewesen. Das sei der eigentliche Konflikt, um den es gegangen sei bei diesen Wahlen. Zukunft der internationalen Ordnung. Ja, mit gutem Willen könnte man da etwas fast Positives herauslesen, was Lavrov gesagt hat, der allerdings nicht sehr erfreut und optimistisch gestimmt wirkte. Aber er hat doch gesagt, dass eben diese internationale Ordnung immer mehr missbraucht worden sei von den Amerikanern, um ihre Interessen durchzusetzen. Fairness, Marktwirtschaft, gleiche Regeln, gleich lange Spieße und so weiter, das habe es nicht mehr gegeben und diese Unehrlichkeit sei durchschaut. Aber jetzt würden eben andere Kräfte ohnehin zu einer Ausbalancierung und gerechteren Justierung führen, nämlich Indien und allem voran China. Die seien einfach nicht mehr zu ignorieren. Die seien jetzt die neuen wirtschaftlichen Hotspots auf diesem Planeten. Und das sei eine unverrückbare Realität und mit der müsse man sich anfreunden. Als Außenminister könne er nicht Erwartungen, Ideologien und Wunschbilder seinem Verständnis zugrunde legen, sondern er müsse mit der Realität sich beschäftigen und die Realität gehe eben in eine andere Richtung, eben in die Richtung, die er da beobachte, mit einer multipolaren Ausrichtung und damit verbunden natürlich auch mit der Notwendigkeit, zur Diplomatie zurückzukehren. Das ist ja ein Weg, der in der Europäischen Union noch viel zu wenig begangen wird, wenn man sieht, dass eben die führenden Staatsleute da den Dialog mit Russland nach wie vor verweigern. Fazit für die Schweiz, einmal mehr die Neutralität, so aktuell wie nie. Die Schweiz als diplomatische Begegnungsstätte vielleicht so wichtig wie nie, wenn unsere Außenpolitik wieder voll glaubwürdig ist. Wir müssen uns nicht aufspielen, wir müssen uns nicht wichtig machen, aber wir dürfen eben auch diese Traditionsbestände unserer Sicherheits- und Außenpolitik nicht vergessen. Und die gute Nachricht, solche Foren wie Antalya gewinnen an Bedeutung. Ich bin sicher, in Zukunft werden wir hier eine noch internationalere, vielfältigere Mischung erleben. Und das ist ein gutes Zeichen, dass eben gerade dann, wenn kein Land, keine Großmacht stark genug ist, in ihrem unmittelbaren oder auch mittelbaren Einflussbereich Ordnung zu schaffen, das sehen wir in Russland, das sehen wir in der Ukraine, das sehen wir in Iran, dann wird die Diplomatie wichtiger. Ausweg, Lösungswege für diese Kriege haben wir nicht gesehen. Russland, Ukraine, da stehen sich nach wie vor unversöhnlich die Positionen gegenüber. Die Ukrainer sagen keinerlei territoriale Zugeständnisse, das werden sie nicht durchhalten können. Und die russische Seite sagt, wir haben keinen Druck, wir müssen nicht verhandeln. Wir stehen aber bereit, wir möchten niemanden zwingen. Und mit einem gewissen Bedauern hat Lavrov auch gesagt, damals 2022 im April sei man in Istanbul sehr nahe gestanden einer Einigung, einem Kompromiss mit der Ukraine. Die Ukrainer hätten einen Vorschlag unterbreitet, den Russland unterstützt hätte. Doch die Amerikaner und die Briten, damals Joe Biden und Boris Johnson, hätten eine Unterschrift verhindert und die Ukrainer eigentlich aufgehetzt, den Krieg weiterzuführen, um Russland zu schwächen. Diese Rechnung sei so nicht aufgegangen und die Russen hätten ihre Ziele, die würden sie verfolgen, aber man stehe zu Verhandlungen bereit, aber nicht unter Druck. Dies also die sehr selbstbewusste Aussage des russischen Außenministers. Beide Seiten haben hier signalisiert, dass die Zeit für sie spielt. Da runzeln sich viele Stirnen, wenn man darüber spricht. Im Moment scheint da keine Seite in der Lage zu sein, diesen Krieg zu gewinnen. Schwierig, sich von außen da ein objektives Urteil zu bilden, aber sicherlich ein Beleg dafür, dass man unbedingt zur Diplomatie zurückkehren muss. Meine Damen und Herren, dies fürs Erste mein Fazit aus Antalya. Ich melde mich ab und werde mich bald wieder zurückmelden, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich auf unser Wiedersehen am nächsten Montag, wenn es dann aus dem heimischen Studio wieder darum geht, Weltwoche Daily, den täglichen Wahnsinn der Politik in hoffentlich vernünftige Bahnen zu lenken. Bis dahin gute Erholung, eine schöne Zeit.